In dieser Podcast-Folge habe ich Chris zu Gast, die uns von ihrem ungeplanten, aber dennoch sehr positiv erlebten Kaiserschnitt berichtet. Chris ist hochsensibel und verrät uns in diesem Zusammenhang auch, was ihr bei der Vorbereitung auf die Geburt besonders wichtig war. Außerdem spricht sie ganz offen darüber, wie sie damit umgegangen ist, dass sie in ihrer Schwangerschaft operiert werden musste und dass sie im Wochenbett erfahren hat, dass sie zu wenig Milch hat. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Hallihallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Hier bekommst du Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt zu erleben. Und ich bin selbst Mama von 2 Kindern. Wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör unbedingt erstmal in den Podcast-Trailer hinein, in die Folge 0, damit du erfährst, warum es diesen Podcast gibt und was dich hier erwartet. Und falls du es noch nicht hast, dann hol dir auch super gerne mein Mini-E-Book für 0 Euro, wo du erfährst, mit welchen 5 Tipps du angstfrei in die Geburt gehen kannst. Du findest es unter hallo.mamabynature.de/angstfreie Geburt. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Geburtsbericht. Ich freue mich sehr, die liebe Chris heute bei mir zu Gast zu haben im Podcast. Chris und ich, wir kennen uns schon länger. Ich glaube, seit 2017. Wir haben uns damals in Gran Canaria kennengelernt. Und die liebe Chris und ich, wir waren 2021 zusammen schwanger.
Stimmt.
Ist das richtig?
Ja, genau. Stimmt, ja.
2021 waren wir zusammen schwanger. Ich war ein paar Monate früher dran als sie. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Chris dann zu mir in den Kurs gekommen ist, Stark in die Geburt, und wir gemeinsam einen Durchgang gemacht haben. Und Chris hat sich bereit erklärt, heute von ihrer Geburt zu berichten. Und es ist heute ein anderer Geburtsbericht, den ihr normalerweise kennt, nämlich heute werden wir das erste Mal im Podcast von einem Kaiserschnitt hören. Und deswegen freue ich mich total, weil ich weiß, dass schon viele von euch darauf gewartet haben, endlich mal einen positiven Geburtsbericht von einem Kaiserschnitt zu hören. Also herzlich willkommen, liebe Chris.
Danke, Nils. Danke. Ja, ich freue mich. Ich bin schon gespannt und freue mich über den Kaiserschnitt, über meinen wirklich sehr positiven Kaiserschnitt zu berichten.
Du weißt ja vielleicht, dass meine allererste Frage immer damit beginnt, wie du von deiner Schwangerschaft erfahren hast und wie es dir damit ging, wie du damit umgegangen bist. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie du den Test in deinen Händen gehalten hast oder wie du davon erfahren hast?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste seit der Erzeugung, dass ich schwanger bin. Also sehr hochsensibel, wenn es um sowas geht. Und ich weiß nicht wieso, aber ich wusste in dem Moment schon, okay, also ich werde jetzt schwanger. Und habe das dann auch die Tage danach gespürt. Ich wusste sogar, von welchem Eileiter das Ei kommt. Also ich habe gespürt, dass das von der linken Seite war. Und habe das eigentlich so schon gespürt von Tag 1 an. Mein Mann hat natürlich gedacht, ich bin verrückt. war mir eigentlich zu 99% sicher von Tag 1, dass ich schwanger bin. Und dann den Test haben wir gemacht, als wir in Portugal in der Algarve waren, zu unserem 9. Hochzeitstag. Waren wir da im Urlaub und dann genau am 9. Hochzeitstag, das war dann, ich glaube, war ich in der 8. Woche oder so schwanger, habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir genau an unserem Hochzeitstag erfahren würden, dass wir schwanger sind, und soll ich einen Test kaufen gehen? Ich meinte, nein, spinnst, du bist nicht schwanger und das ist noch viel zu früh. Und dann war ich doch einen Test kaufen. und ja, haben den Test gemacht und der ist dann auch sofort positiv gewesen. Und mein Mann hat dann, ich glaube, 10-mal die Packungsbeilage durchgelesen, um zu schauen, ob das auch wirklich stimmen kann und ob es diese False Positives gibt oder so. Und ja, er konnte es gar nicht glauben. Und ja, aber wie gesagt, ich war jetzt nicht super erstaunt, weil ich es halt eigentlich schon so gespürt habe. Und ja, habe mich aber trotzdem total gefreut. Musste natürlich gleich weinen vor lauter Freude. Und ja, fand es halt auch einfach total schön, dass das an unserem 9. Hochzeitstag wirklich ganz genau war, wo wir dann erfahren haben, dass wir schwanger sind.
Oh, so eine romantische Geschichte. Ja, und weil du ja gerade gesagt hast, dass du das ja sehr sensibel bist, da fällt mir ja auch ein, ich habe auch mal, also Chris hat ja auch ihren eigenen Podcast zum Thema Hochsensibilität und habe da auch mal in eine Folge reingehört, wo du darüber berichtet hast, eben mit dem Eierstock und dem Eileiter. Und ich glaube, wir haben ja auch mal telefoniert, noch bevor du offiziell wusstest, dass dein Kind ein Junge ist. Und du wusstest, du hast zu mir damals schon gesagt, ich glaube, ich kriege einen Jungen.
Ja, ja, das stimmt. Weil ich da auch vor ein paar Jahren schon, also ich bin auch schon lange Zeit in Therapie und das ist halt auch teilweise so Hypnotherapie, dass ich da in Hypnose bin. Und ich hatte vor ein paar Jahren einmal diesen Punkt, wo ich in der Hypnose so dieses Bild hatte von einem kleinen Jungen, der so den Arm nach mir ausstreckt und sagt, warte auf mich, Mama. Und das, ja, ich weiß nicht, in dem Moment wusste ich einfach, dass wenn ich ein Kind bekomme, dass es ein Junge wird. Das, also ich wusste irgendwie, das ist mein zukünftiger Sohn.
Ja. Und sah er auch so aus?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie er da aussah. Aber da war ja schon, also ich, das war so ein 2-3 Jahre altes Kind. Also das kann ich dir dann in so 1-2 Jahren berichten.
Genau, Kimani ist ja jetzt schon 10 Monate alt. Ne? Wir haben ja sehr lange probiert, dieses Interview zu führen, aber wie das halt so ist unter Mamas, ist es nicht so einfach, dass man da freie Zeit dafür findet. Mhm. Erzähl doch mal, wie du dann auf die Idee gekommen bist, dich mental auf die Geburt vorzubereiten. Was hat dich da an diesem Thema fasziniert? Was waren so deine Wünsche und Ziele damit? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also für mich war das schon so von Anfang an, also ich bin eh so, würde ich sagen, vielleicht ein eher spiritueller Typ und ich meditiere ganz viel und habe, wie gesagt, gehe halt auch viel in Therapie und das ist halt auch so, hat viel mit Körper zu tun, also den Körper spüren und halt auch Hypnose. Und ja, dadurch, dass wir uns halt auch schon so lange kennen, folge ich dir natürlich auch schon seit Anfang an, seitdem du Mama by Nature gegründet hast und bekomme natürlich dann da auch immer am Rande, habe ich immer viel mitbekommen, so dass das halt einerseits für mich, also ich wusste immer, dass wenn ich schwanger werde, würde ich ganz sicher dich mit hinzuziehen mit deinem Wissen. Das war mir halt auch einfach klar, weil ich weiß, dass du da wirklich ja halt eine Expertin bist und ich halt auch einfach deine Art und Weise da total mag. Und halt zum anderen einfach, ja, wie gesagt, halt diese Verbundenheit mit mir selber ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich dachte halt, dass da diese mentale Geburtsvorbereitung auch ganz sicher eine große Rolle spielt. Und ich, ja, genau, da einfach dachte, dass das für mich ein Thema ist, dass es sicher gut passt und ich halt schon auch jemand bin, der, ich bin schon, dadurch, dass ich hochsensibel bin, bin ich halt auch trotzdem sehr, sehr schnell mal überfordert oder dass mir Dinge zu viel werden, dass ich schnell gestresst bin und ich halt auch manchmal, wenn ich sehr gestresst bin, mit fremden Leuten mir schwer tue, richtig zu kommunizieren und ich weiß, dass je besser ich auf was vorbereitet bin in dem Fall oder mir das wirklich genau überlege und vielleicht auch schon mal so im Kopf durchspiele, desto weniger überwältigt und gestresst bin ich. Und deshalb dachte ich, bin ich definitiv die Person, für die so eine mentale Geburtsvorbereitung, glaube ich, auch einfach sehr, sehr wichtig ist und beziehungsweise auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ich glaube, noch mehr wusste ich, dass ich es definitiv brauche, denn ich wurde ja leider auch in der Schwangerschaft operiert. Und das war für mich, also da habe ich halt wieder gemerkt, einfach wie krass überfordert ich bin in so einer plötzlichen, sich verändernden Situation, mit der man nicht rechnet. Und gerade nach dieser OP wusste ich nochmal, okay, ich muss mich da jetzt wirklich dran setzen und da wirklich halt auch dran arbeiten, ein Stück, dass wenn in der Geburt irgendwie nochmal alles etwas anders kommt, als ich denke, dass ich da ein bisschen besser damit umgehen kann.
Stimmt, das habe ich ja schon wieder total vergessen. Erzähl doch mal, wann war das, dass du operiert werden musstest und welche OP war das nochmal? Mhm.
Das war, lass mich überlegen, ich glaube, das war um den 5. Monat rum circa. Da hatte ich nämlich vor der OP, ich glaube 2 Wochen davor, hatte ich einmal eine Nacht so ganz extreme Schmerzen, so im oberen Bauch, mittig, und konnte dann nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr liegen. Und habe dann aber in der ersten Nacht nicht wirklich was drauf gegeben. Dachte, ja, das geht dann schon wieder. Also es war schon sehr schmerzhaft, aber ging dann wieder weg. Und dann eine Woche später ist der gleiche Schmerz wiedergekommen, aber so, so heftig. Also das waren für mich in dem Moment wirklich die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, die ich je hatte. Und dann hat mein Mann dann einen Notarzt gerufen. Der hat das dann leider so ein bisschen abgetan und hat mich nicht so ganz ernst genommen und ist dann wieder gefahren. Und dann ging es aber einfach nicht besser, dass ich dann irgendwann ins Krankenhaus bin. Und die haben dann auch ewig gesucht. Und irgendwann, weil ich war dann auch in Kontakt mit meiner Familie, und mein Papa meinte dann irgendwann, du, kann das denn nicht die Gallenblase sein? Wir haben in der Familie mehrere Leute auch, die Gallenblasenprobleme haben. Und dann haben sie dann einen Ultraschall gemacht und dann haben sie einen Stein in der Gallenblase gesehen. Da meinten sie, ja, kann schon sein. Und dann wollten sie mich eigentlich auch wieder nach Hause schicken. Und zum Glück war dann aber die Hebamme, die dann natürlich dann auch immer nach dem Kind schaut, ob mit dem Kind alles okay ist, die hat dann gepusht und gesagt, nein, sie möchte, dass ich zur Beobachtung hier bleibe. Und dann hat dann am nächsten Tag der Chefarzt nochmal Ultraschall gemacht und der meinte dann, ich habe die Gallenblase voll mit Steinen, und hat halt mir angeraten, dass wir sofort operieren, weil natürlich dann, ja, je weiter die Schwangerschaft ist, desto schwieriger ist es, dort an der Gebärmutter vorbeizukommen. Und natürlich auch, wenn sie dann irgendwann nicht mehr operieren können und wenn dann irgendwo so ein Stein stecken bleibt, der abgeht, dann können sie mir halt nicht mehr helfen in dem Fall. Und ja, so wurde ich dann, ich glaube, als sie es ja dann rausgefunden haben, keine 24 Stunden später, haben sie mir dann die Gallenblase entfernt.
Ja. Das ist auf jeden Fall auch nochmal, ja, also so eine Geschichte, wo ich mir denke, dass da so viele Frauen in der Schwangerschaft, also bestimmt in Panik geraten, weil wenn du in der Schwangerschaft operiert werden musst und das auch nicht verschoben werden kann, dann, ja, stehst du auch erstmal, glaube ich, wie so ein, also bist du einfach total schockiert und weißt überhaupt nicht, also hast einfach Angst um dein Kind wahrscheinlich auch, ne?
Ja, also das war mit Abstand die größte Angst, dass dem Baby dann irgendwas passiert. Das war natürlich dann auch zu Corona-Zeiten nach wie vor. Das heißt, ich musste dann alleine trotzdem im Krankenhaus sein die ganze Zeit. Und ja, das war definitiv, glaube ich, eine der, ja, Situationen, wo, also ich glaube, ich hatte selten so viel Angst wie in dem Moment. Und vor allem, wenn halt dann auch sowas ist, natürlich ist das dann, also es wird ja wirklich nur in Extremfällen eine schwangere Frau operiert. Und wenn man dann da diese 2, 3 Chefärzte aus den verschiedenen Abteilungen sieht, die dann da kommen und miteinander beraten, das ist schon so ein bisschen kein schönes Gefühl. Aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich in sehr, sehr guten Händen dort gefühlt. Und die Hebammen waren auch total nett, die dann auch immer wieder mit da waren. Und ja, das, aber ja, es war wirklich, wie gesagt, also es war keine einfache Zeit. Und nach dem Ereignis wusste ich halt dann auch, okay, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten, falls nochmal irgendwie sowas total Unerwartetes kommt.
Ja, und der Kaiserschnitt war ja auch unerwartet, ne?
Ja, absolut.
Und warst du auch schon in der gleichen Klinik, wo du dann auch zur Geburt hin wolltest?
Nein, tatsächlich nicht. Ich war vor der OP schon in einer anderen Klinik angemeldet, dachte dann aber, okay, ich gehe dann vielleicht doch jetzt in die Klinik, wo ich operiert wurde, weil die mich ja jetzt schon kennen und meine Vorgeschichte kennen. Und ich hatte dann aber so direkt vor der Geburt war dann schon so ein bisschen die Diskussion, dass ich einleiten muss, beziehungsweise sie mir damals dann auch dachten, okay, vielleicht doch ein Kaiserschnitt auch. Und ich dann dort so mit dieser Kommunikation nicht so ganz froh war, weil die halt sehr, wie soll ich sagen, also so, als hätte ich da gar nicht mitzureden und als ist das definitiv, wenn jetzt das Kind, wenn sie schätzen, dass es mehr als 5 Kilo wiegt, muss ich definitiv einen Kaiserschnitt machen und das ist einfach so. Also gar nicht mich damit einbezogen in diese Entscheidung. Und dann bin ich dann doch in das erste Krankenhaus dann nochmal gegangen, um mir eine zweite Meinung zu holen. Und die hatten zwar dann mehr oder weniger die gleiche Meinung, also haben halt dann so zum Einleiten geraten, aber waren von der Kommunikation her einfach ganz anders. Also haben das halt ja einfach so mehr kommuniziert, dass das mit mir zusammen eine Entscheidung ist. Und ich habe dann lange hin und her überlegt, wo soll ich hingehen, und bin dann aber doch in die Klinik gegangen, wo ich mehr das Gefühl hatte, dass sie mich mehr hören und das wirklich mehr mit mir zusammen entscheiden wollen.
Ja, da hast du dich dann einfach wohler gefühlt.
Ja, genau.
Mhm. Okay, und hattest du, oder so gefragt, wie war generell deine Einstellung zur Geburt, bevor du schwanger wurdest oder als du schwanger wurdest? Was war so dein Bild von der Geburt? Hattest du bestimmte Ängste?
Ängste würde ich jetzt so direkt nicht sagen. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, auch einfach von dir schon viel mitbekommen, was du so machst und wie du aufklärst. Das heißt, da glaube ich auch, als ich schwanger wurde, hatte ich schon vielleicht ein bisschen ein anderes Bild, beziehungsweise habe ich mich, glaube ich, auch einfach mental vielleicht schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, schon bevor ich schwanger wurde. Es ist jetzt nicht so, dass ich vielleicht ganz große Ängste hatte, aber eher so Unsicherheit. Also ich wusste, dass Geburt nicht was ganz Schlimmes sein muss, das war mir schon klar. Aber ich glaube, es war mehr so diese Unsicherheit und diese Unklarheit, die ich hatte, weil ich mir aber noch nie wirklich richtig Gedanken drüber gemacht hatte. Und natürlich kommt dann auch hinzu, dass man halt im Umfeld so heutzutage halt dann immer nur die Horrorgeschichten hört. Also man hört halt meistens im Normalfall nie die positiven Geschichten, sondern immer nur die Horrorgeschichten. Das, ja, hat natürlich wahrscheinlich schon auch mit reingespielt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man ja gerade, wenn man hochsensibel ist, das nicht einfach so an sich abprallen lassen kann, sondern das macht ja auch was mit einem. Kenne ich ja auch aus meiner Erfahrung, ne? Wenn du diese Geschichten hörst und gerade, finde ich, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, dann denkt man sich ja auch, okay, die haben mir ja jetzt ein Wissen voraus, was ich noch nicht habe. Ja. Die müssen doch Recht haben. Also sie haben ja auch Recht mit ihrer eigenen Geschichte. Ja, ja. So ist es ja auch nicht, dass die lügen ja logischerweise nicht. Aber ich dachte mir damals halt irgendwie auch, ja, es ist ja fast anmaßend zu denken, dass ich es anders hinkriege. So ja, ungefähr.
Ja, stimmt. Das stimmt. Also ich glaube, also ich hatte halt einfach nie diese Sicherheit, dass ich es anders hinkriegen könnte. Ich dachte, ja, vielleicht, aber ja, also bei mir war wirklich ganz viel, glaube ich, dieses, dass ich mich nicht sicher gefühlt habe und sehr unklar war bei mir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel.
Okay. Und dann hattest du nach deiner OP, glaube ich, dich erst danach dann für den Kurs angemeldet, ne?
Ja, genau, ja.
Was hast du da aus dem Kurs so für dich hauptsächlich mitgenommen oder was waren so die Techniken, die für dich am wertvollsten waren?
Mhm. Also für mich ganz klar die Hypnose, weil, und da wusste ich halt, dass Hypnose was ist, wo ich sehr, sehr gut drauf anspreche, einfach aus meiner Therapie schon. Das hat mir total geholfen. Und dann auch das Zählen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Methode heißt, aber das Zählen so in den Wellen hoch und dann wieder runterzählen. Das hat mir dann während der Geburt wirklich sehr geholfen.
Okay, also du hast dann auch zur Vorbereitung die Hypnosen regelmäßig geübt?
Ja, jeden Tag hatte ich die immer laufen, meistens abends so vorm Schlafengehen habe ich die dann angehört.
Und du hast ja auch gesagt, durch deine Hochsensibilität war das für dich ein Thema in fremden Situationen, gerade mit fremden Menschen, die Kommunikation, dass du da so ein bisschen unsicher warst, hat dir da der Kurs auch dabei geholfen? So Stichwort Geburtsplanung, Geburtswünsche?
Ja, hundertprozentig. Also ich habe dann auch meine Wünsche ganz detailliert aufgeschrieben, mir da genau überlegt, was ich möchte. Und einfach auch, dass ich dann besser wusste, worüber geredet wird, wenn jetzt die Hebamme im Raum ist oder die Ärztin im Raum ist, dass ich da einfach mehr Sicherheit hatte. Also bei mir ist halt wirklich viel so dieses Thema von Unsicherheit zu Sicherheit gehen und da haben mir die Geburtswünsche definitiv total geholfen, mir das alles im Detail aufzuschreiben und dann auch nochmal mit meinem Mann zu besprechen und ja, ich glaube dann auch einfach laut einmal auszusprechen, hat mir sehr geholfen dann während der Geburt auch.
Wie stand er zu dem ganzen Thema? Also was war so seine Sicht auf die Geburt und mentale Geburtsvorbereitung?
Also mein Mann ist da so ziemlich das Gegenteil von mir. Er ist sehr, sehr pragmatisch und 1+1=2 und das ist so. Und aber er hat schon auch unterstützt, weil er halt wusste, okay, wenn mir das Sicherheit gibt, wenn mir das hilft, war das für ihn schon auch total okay. Er selber wird es ganz sicher nicht machen, aber für ihn war das jetzt schon okay, dass ich das mache, solange das halt was ist, was mir hilft.
Okay. Er kriegt ja auch keine Kinder. Okay, ja, das dachte ich mir schon. So wie ich ihn kenne, dass er damit nicht so viel anfangen kann. Aber schön, dass er dich da trotzdem dabei unterstützt hat. Dann erzähl doch mal, wie alles angefangen hat am Tag der Geburt. Ich bin schon ganz gespannt, weil wir haben es bis heute nicht geschafft, dass du mir im Detail erzählst, wie die Geburt abgelaufen ist.
Ja. Also es ging damit los, dass ich dann nochmal im Krankenhaus war, zur Kontrolle quasi, weil eben schon vorher so der Verdacht war, dass das Baby sehr schwer ist, dass er über, ich glaube, 4.500 Gramm wiegt. Und ich sollte dann, ich glaube, das war dann genau eine Woche vor dem eigentlichen Entbindungstermin, war ich dann da nochmal in der Kontrolle. Und dann haben sie dann nochmal diesen Ultraschall gemacht, wo dann nochmal geschätzt wurde, wie viel er wiegt. Und sie haben dann geschätzt, dass er knapp 5 Kilo wiegt oder ein bisschen drüber sogar. Und meinten dann, dass sie halt, wenn das der Fall ist, dass sie einfach rechtlich gesehen mir raten müssen, einen Kaiserschnitt zu machen in ein paar Tagen oder jetzt sofort einleiten. Und habe ich dann gesagt, ja, okay, ich überlege mir das. Sie haben halt gesagt, ich soll mir eine Stunde Zeit nehmen, soll nochmal rausgehen, meinen Mann anrufen, schauen, was wir machen wollen, wie wir uns entscheiden. Und ja, dann habe ich mit ihm telefoniert, aber für mich war es eigentlich ziemlich sofort klar, dass ich einleiten möchte, dass ich keinen Kaiserschnitt machen möchte. Und so hat es dann angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben uns für die Einleitung entschieden. Dann bin ich nochmal kurz nach Hause, habe nochmal gegessen, war nochmal duschen. Ich glaube, meine Kliniktasche hatte ich da schon dabei, aber ja, bin einfach noch mal kurz nach Hause und dann am Nachmittag bin ich wieder zurück ins Krankenhaus, wurde dort aufgenommen und habe dann gleich diese erste, ich weiß nicht, wie heißen die, diese Pillen, die man bekommt, zur Einleitung habe ich dann die erste bekommen Und ja, da ist dann noch nicht viel drauf passiert. Ich glaube, ich war spazieren, ich war lesen, aber nichts ist irgendwie jetzt weiter so passiert. Dann habe ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stunden da dazwischen liegen, wenn man diese Pillen bekommt. Ich glaube, dann 5, 6 Stunden später noch eine zweite bekommen. Und da ist dann auch noch immer nicht so viel drauf passiert. Ich war dann immer wieder in der Kontrolle. Und dann habe ich die dritte Pille bekommen. Und da war es dann, ich glaube, eine Stunde später bin ich in meinem Zimmer gestanden im Krankenhaus und da ist dann meine Fruchtblase aufgegangen. Da war ich gerade am Telefon mit meinem Mann, haben gerade telefoniert und ich habe dann warte mal. Und ja, das war dann ein Riesensee unter mir. Ich war platschnass und mein erster Gedanke war, okay, ja, wen rufe ich denn da jetzt, um das sauber und trocken zu machen? Mir war gar nicht im Kopf, dass jetzt die Geburt wahrscheinlich losgeht, sondern mir war es dann eher so ein bisschen peinlich, dass da jetzt ein riesen See in dem Zimmer ist. Und ja, hat mein Mann
gesagt, aber noch gar keine Wellen.
Nee, gar nichts. Es ging los mit damit, dass die Fruchtblase aufgegangen ist. Und habe dann meinem Mann gesagt, so, Fruchtblase ist gerade aufgegangen, du musst wahrscheinlich dich jetzt dann irgendwann mal bereit machen in den nächsten Stunden, dass du auch kommst, weil er durfte dann natürlich wegen Corona dann auch erst kommen, wenn ich wirklich im Kreissaal bin. Und dann habe ich im Kreissaal angerufen und dann meinten die, ja, lass dir Zeit, komm einfach irgendwann demnächst runter und dann schauen wir mal. Und dann war es dann aber so, dass es bei mir ziemlich von 0 auf 100 gleich losging mit den Wehen. Und halt gleich so richtig heftige Wehen auch. Ich war sehr überrumpelt damit, dass es gleich so heftig losging. Und ich war halt auch in einem anderen Teil vom Krankenhaus. Das heißt, mein Weg zum Kreissaal war recht lange. Und habe mich dann da so alleine in den Kreissaal geschleppt, würde ich fast sagen. Und dann, als ich dann dort angekommen bin, haben sie mich dann gefragt, ob ich eine PDA möchte. Und ich vor der Geburt dachte ich immer noch so, nee, eigentlich würde ich lieber ohne. Ich war dann aber in dem Moment so überrumpelt von dieser Heftigkeit, von den Schmerzen, dass ich dann mich doch dafür entschieden habe und habe dann diese PDA gelegt bekommen. War total erstaunt, dass ich das überhaupt nicht gespürt habe und dass es überhaupt kein Problem war, weil da hatte ich, das war schon sowas, wo ich immer so ein bisschen Angst hatte, dass es ja total eklig ist oder dass man das spürt, aber das ja wurde dann örtlich betäubt und das war gar kein Problem. Dann war es dann aber so, dass durch diese PDA dann meine Wehen weniger stark wurden und dann auch fast ganz weggegangen sind. Und dann war es dann wirklich so, dass dann durch die PDA die Wehen weg waren, ich dann an Wehentropf gehängt werden musste, weil natürlich jetzt sonst nichts vorangegangen wäre. Und dann mit diesem Wehentropf war es dann wieder so, dass es dann auch wieder so wirklich von 0 auf 100 gleich wieder so ganz, ganz heftige Wehen geworden sind. Und ich habe mir da in der Phase habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Also ich hatte richtig Probleme, wirklich bei mir zu sein. Habe dann immer wieder mit der Hebamme geredet und dann ist dann auch irgendwann mein Mann gekommen. Und ja, irgendwie habe ich mir da einfach sehr schwer getan, wirklich bei mir zu sein. Ich hatte wirklich große Probleme mit dieser Heftigkeit von den Schmerzen und dass es so plötzlich gekommen ist. Und die Geburt ging dann auch nicht so richtig voran, weil sie gemerkt haben, dass das Baby, dass der Kimani nicht weiter runterrutscht. Mein Muttermund ist zwar dann schon weiter aufgegangen, aber er ist nicht weiter runtergerutscht. Und nach ein paar Stunden war es dann so, dass sie dann da schon das erste Mal meinten, okay, es könnte doch sein, dass wir einen Kaiserschnitt machen müssen. Zu dem Moment wollte ich das dann aber trotzdem noch nicht und habe gesagt, ich möchte es noch ein bisschen weiter probieren. Und es ging dann trotzdem so weiter, dass ja die Wehen zwar weiterhin da waren, aber er nicht weiter runtergerutscht ist. Und dann irgendwann wurden die Wehen dann so extrem, dass ich mich auf gar nichts mehr konzentrieren konnte, auch nicht mehr auf Fragen, die sie mir gestellt haben, die ich irgendwie beantworten musste in dem Moment. Und dann haben sie gesagt, so, wir machen den Wehentropf jetzt einmal kurz aus, dass ich einmal kurz eine Pause bekomme und dann wir drüber reden können, schauen können, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie den Tropf ausgemacht. Das war so eine Erlösung für mich, dass dann diese Wehen einmal kurz weniger wurden, beziehungsweise aufgehört haben. Und sie halt dann gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Dass ich entweder könnten wir es nochmal, dass sie den Tropf wirklich voll aufdrehen und ich es nochmal weiter eine Stunde lang probieren kann. Oder wir einen Kaiserschnitt wahrscheinlich machen müssen, weil das Baby einfach nicht weiter runterrutscht. Und in dem Moment, ja, war ich mir dann nicht ganz sicher. Also ich konnte mich noch nicht so ganz entscheiden, was ich machen möchte. Einerseits hatte ich totalen Respekt, wenn jetzt diese Schmerzen nochmal so weitergehen. Und andererseits dachte ich schon, irgendwie möchte ich es nochmal weiter probieren. Und dann habe ich dann nach so einer halben Stunde, einer Dreiviertelstunde, habe ich gesagt, nee, ich probiere es jetzt nochmal, dass sie den Tropf auf Vollgas stellen sollen. Und dann haben sie halt dann auf die höchste Stufe gestellt. Und aber in dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt, dann ist mir halt dann wieder der Kurs in den Kopf gekommen, weil ich das vorher nicht so richtig greifen konnte und das nicht richtig so, ja, parat hatte so für mich. Also ich hatte zwar die Hypnose immer im Hintergrund laufen, aber konnte mich trotzdem halt nicht so richtig auf mich konzentrieren und habe dann aber in dem Moment gesagt, okay, nein, ich konzentriere mich jetzt zu 100% nur auf mich und auf diese Wehen und auf sonst gar nichts, wenn ich das jetzt noch weiter probiere. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das in dem Moment geschafft habe, aber ich habe mich dann 100% nur darauf konzentriert. Und die Schmerzen waren definitiv extrem, aber ich konnte sie veratmen, ich konnte damit umgehen. Also es war jetzt nicht, dass mich das so überwältigt hat wie vorher. Ich war ja wie in so einer Trance, wie in so einer Hypnose, einfach nur bei mir. Ich habe mit niemandem mehr geredet. Also ich habe zwar schon immer mal wieder mitbekommen, dass die Hebamme da war und geschaut hat, wie es aussieht, aber habe einfach mit niemandem, ja, habe das gar nicht mehr so wahrgenommen. Und dann ist dann auch irgendwie diese Stunde total schnell vergangen. Und ich hab dann in dem Moment selber schon gespürt, okay, es geht aber nicht weiter. Und dann haben sie den Wehentropf nochmal ausgeschaltet und gefragt, okay, was machen wir jetzt? Und für mich war in dem Moment ganz klar, ja, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und sobald ich diese Entscheidung getroffen hatte, konnte ich auch gleich wieder loslassen. Das war für mich überhaupt gar kein, also da war gar keine Frage, da war gar kein Zweifel da. Es war einfach, ja, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Obwohl das vorher, muss ich sagen, das Thema Kaiserschnitt überhaupt nicht mit in meinen Wünschen mit drin war, wie wahrscheinlich bei den wenigsten. Aber in dem Moment war mir einfach, also dadurch, dass ich mich vorher in dieser einen Stunde schon so krass auf mich konzentrieren konnte und so bei mir war, war dann auch einfach ganz intuitiv, konnte ich fühlen, okay, mein Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Das war einfach so und war für mich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu 100% absolut okay. Ich hatte null Zweifel, dass das die falsche Entscheidung war oder dass ich das jetzt noch weiter probieren sollte oder so. Und habe dann gesagt, ja, wir machen Kaiserschnitt. Und ja, von da ging es dann auch recht schnell. Dann wurde ich dann fertig gemacht, habe diesen Kittel angezogen bekommen und wurde dann in den OP-Raum geschoben. Die Anästhesistin war so eine ältere Dame, die immer so einen sehr trockenen Humor hatte, kann ich mich noch erinnern. Und auch die Hebamme war total nett, die auch die ganze Zeit mit dabei war. Und ja, haben dann diese, ja, weitere, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese PDA, die dann kommt während dem Kaiserschnitt, wo sie dann nochmal geschaut haben, dass ich dann wirklich bis zum Bauch nichts mehr spüre. Und dann wird ja dieses Tuch vorgehangen, dass man selber dann nicht mehr sieht, was quasi untenrum passiert. Und dann ist mein Mann dann auch mit in den OP gekommen und hat dann meine Hand gehalten. Und ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, wie alles war. Aber ich weiß, dass ich gesungen habe während dem Kaiserschnitt. Und am Anfang habe ich nur so leise gesungen. Und dann hat die Anästhesistin mich gefragt, singen Sie gerade? Dann habe ich gesagt, ja. Meinte sie, ja, singen Sie ruhig lauter. Und
was hast du gesungen?
Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Ich weiß nur dieses Everything's gonna be alright. Everything is gonna be okay. Und das habe ich während dem ganzen Kaiserschnitt durch, habe ich das gesungen. Und das hat mir total geholfen, dieses einfach Singen von diesem Lied. Und also beim Kaiserschnitt, man ruckelt ja da so wahnsinnig. Also das ist irgendwie schon, wenn man das so spürt, ja, ruckelt so der ganze Körper hin und her irgendwie. Das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Also ich glaube, das waren keine 10 Minuten, bis dann der Kimani auf der Welt war. Und dann haben sie ihn mir gezeigt und in dem Moment war ich sehr, sehr überwältigt. Und dann haben sie ihn dann gleich mitgenommen für die erste Untersuchung, haben ihn angezogen und dann zu meinem Mann gebracht. Und dann war er dann gleich bei meinem Mann im Arm und ich wurde dann in der Zeit zugenäht. Und ich glaube, dann ist mein Mann aus dem OP raus mit dem Kleinen, weil es im OP-Raum selber recht kalt ist. Und ja, genau, er ist dann in einem anderen Raum, wo es dann ein bisschen wärmer ist. Und ich wurde dann nur zugenäht und dann, glaube ich, auch recht schnell wieder aus dem OP-Raum raus. Ich weiß noch, was ich nie vergessen werde, ist dieses, man fühlt ja dann seinen ganzen unteren Teil des Körpers nicht, wie sie halt dann meine Beine so hochgehoben haben und ich dann meine Beine so in der Luft da sehe, aber halt selber überhaupt keine Kontrolle darüber habe. Und das ist irgendwie was, das fand ich total komisch und irgendwie auch, ja, so ein kleines bisschen so eklig. So, wieso sind denn meine Beine da jetzt in der Luft? Aber ich kann sie ja gar nicht kontrollieren und die schweben, also die tun die dann da einfach so hochheben. Das, ja. War sehr lustig, das werde ich so schnell nicht vergessen. Und genau, dann haben sie mich auf ein anderes Bett dann rübergehoben und dann in den Aufwach oder ja, in einen anderen Raum, wo ich dann auch gleich den Kimani dann auf den Arm genommen habe und ja, dann mein Baby das erste Mal in den Armen gehalten habe. So war das.
Wow. Jetzt sind mir so viele Sachen mittendrin eingefallen und ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen.
Sag ruhig.
Ja, wo fange ich an? Also hattest du eigentlich so eine Art Wehensturm? Oder waren da schon Pausen dazwischen?
Nee, das war, also da waren keine Pausen dazwischen.
Okay. Ja, das nennt man ja dann Wehensturm, ja, ne?
Kennst du das? Nee, das Wort und Begriff kannte ich nicht.
Genau, also das ist so eine Nebenwirkung von einer Einleitung, von einer künstlichen. Kann das eben sein, dass dann die Wehen so heftig kommen, dass du keine Pausen mehr dazwischen hast, was ja auf natürliche Art und Weise so nicht passieren würde. Da würdest du ja, da würde ja eine Welle kommen und wieder gehen und dann hast du dazwischen Zeit, dich zu erholen. Das war ja in deinem Fall.
Nee,
war das ja gar nicht. Ne? Genau. Also, ich finde es einfach krass cool, vor allem, dass du wirklich in dem Moment, wo du sogar gespürt hast, du kommst jetzt klar damit, du kannst das veratmen, du kommst damit zurecht, aber dass du da kein bisschen daran festgehalten hast, an dieser Idealvorstellung, du willst das jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen durchziehen. Und im schlimmsten Fall wäre es halt dann zu einem Notkaiserschnitt vielleicht gekommen.
Mhm.
Und in deinem Fall war es ja ein entspannter Kaiserschnitt, wo du mit PDA betäubt worden bist. Bei einem Notkaiserschnitt wirst du ja ganz betäubt. Ne? Ach,
krass.
Genau, also bei einem Notkaiserschnitt, da kriegst du dann wirklich auch nichts mehr mit. Von daher war das, hast du ja in dem Moment so entschieden, wie es für euch gerade in dem Moment das Richtige ist.
Ja, genau. Und also ich glaube, das war halt auch das, eines dieser Hauptpunkte, die ich halt dann auch bei dir im Kurs gelernt habe, dieses, ja, Wünsche sind gut, aber halt nicht zu sehr daran festhalten, dieses, das ist halt auch, dass man irgendwo damit umgehen können muss, wenn es anders kommt oder anders kommen muss oder einfach was anderes besser ist, in dem Fall für das Baby und für mich. Und irgendwie war in dem Moment, obwohl ich wirklich klargekommen bin mit den Wehen, mit den Schmerzen, wusste ich, nee, das ist nicht das Richtige. Es muss ein Kaiserschnitt sein. Und das war dann auch so, also ich meine, man weiß das ja dann im Endeffekt nie jetzt ganz genau, aber die Ärztin meinte, dass er, also einerseits war die Nabelschnur um den Hals und es war eine sehr, sehr kurze Nabelschnur. Also sie meinte, es könnte sein, dass er deshalb nicht weiter runtergerutscht ist, dass einfach jedes Mal, wenn er runterrutschen wollte, dass sich dann die Nabelschnur quasi zugezogen hat. Aber ja, so, ich meine, wie gesagt, das weiß man nie ganz genau, aber sie meinte, das könnte sein, dass das der Grund war.
Mhm. Ja. Ja, letztendlich ist das, was zählt, wie es dir dabei ging und wie es dir danach ging. Und aus meiner Sicht hast du da für euch, für eure Familie die perfekte Entscheidung getroffen. Und ich finde das so schön, dass du jetzt auch im Podcast darüber berichtest, weil ich glaube, dass das für so viele Frauen so wertvoll sein kann, weil so viele Frauen einfach Angst davor haben. Also das ist ja für viele Frauen so, okay, das will ich um jeden Preis vermeiden.
Ja.
Und das kann ich auch total gut nachvollziehen, aber dieses um jeden Preis vermeiden ist halt nicht das Richtige. Bei der Geburt sollten wir wirklich für alles offen sein.
Ja.
Wirklich für alles. Und wenn das letztendlich der richtige Weg ist, der dir dann einen anderen Weg erspart hat, der dann nicht so entspannt gewesen wäre, ne?
Ja.
Für euch alle, dann war das eben euer Weg.
Ja, total. Also das Schöne für mich ist, dass, also ich hätte schon auch gerne irgendwann noch ein zweites Kind. Und ich weiß, also ich hatte halt einfach so eine positive Erfahrung mit diesem Kaiserschnitt, dass ich zu 100% weiß, wenn es nochmal ein Kaiserschnitt werden würde, wäre das absolut okay für mich.
Ja. Aber du kannst dir auch genauso vorstellen, nochmal ein Baby zu bekommen und dann läuft alles ganz anders. Und
total.
Und du bekommst deine Geburtshausgeburt.
Ja, das wäre natürlich auch super toll. Aber also ich das wäre super toll, aber ich weiß halt jetzt, wie gesagt, auch absolut, also egal, wie das Baby zur Welt kommt, auch wenn es per Kaiserschnitt ist, ist es für mich genauso absolut okay.
Ja. Du musst jetzt vor nichts mehr Angst haben.
Ja, wirklich.
Und ich weiß ja auch so ein bisschen von deinen Erzählungen, dass das mit dem Stillen bei euch noch ein Thema war. Magst du darüber auch berichten? Weil ich glaube, das ist auch was viele Frauen interessiert.
Mhm, ja, gern. Also das war hingegen für mich, das war, glaube ich, das war für mich viel, viel schlimmer, dieses herauszufinden, dass ich nicht genug Milch habe, um mein eigenes Kind zu ernähren. Das war ganz, ganz heftig für mich. Damit habe ich mir tatsächlich sehr, sehr schwer getan, weil, ja, also wie gesagt, am Anfang, ich hatte das große Glück, dass ich eine Stillberaterin hatte. Ich bin irgendwie in so eine Studie mit reingerutscht zu dem Thema, wie wirkt sich das Stillen auf die Kinder aus, auf die Eltern aus, so dass ich durch diese Studie eine Stillberaterin gestellt bekommen habe und hatte die von Anfang an mit dabei. Und wir haben mir war nicht klar, dass ich nicht genug Milch habe. Ich weiß allerdings, also ich hatte vor, ich glaube, 15 Jahren hatte ich eine Bruststraffung und mir hat aber damals der Operateur gesagt, es hat ganz sicher keinen Einfluss darauf, wie ich mein Kind nachher stillen kann, also dass das gar kein Problem ist. Die Stillberaterin meinte halt dann nachher, dass das so nicht ganz stimmt, also dass es da sowohl als auch gibt, dass es bei manchen so ist, dass sie dann entweder gar keine Milch haben oder nur sehr wenig oder ja, es ohne Probleme funktioniert. Aber das war mir halt, wie gesagt, da am Anfang nicht klar. Und wir haben dann gemerkt, dass Kimani nicht an Gewicht zunimmt. Er hat, wenn dann immer nur ganz minimal 1-2 Gramm oder überhaupt nicht zugenommen über ich glaube, 2-3 Tage. Und da war es dann irgendwann so, dass die Stillberaterin meinte, was ausschlaggebend ist, wie viele nasse Windeln er hat. Und er hatte halt dann vielleicht eine nasse Windel am Tag. Und so am Anfang sollen die ja dann 5 bis 6 nasse Windeln haben. Und das war bei uns nicht der Fall. Und dann meinte sie halt, dass, ja, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn wir anfangen zuzufüttern. Und hat uns dann gezeigt, wie wir, sagt man, stillgerecht zufüttert.
Stillfreundlich
zufüttert, genau. Halt mit so einer, mit so einem kleinen Schlauch, der dann zusätzlich mit in den Mund kommt, wenn er die Brust im Mund hat. Und ja, so mussten wir dann anfangen zuzufüttern. Und ja, das war halt schon eine ganz schöne Herausforderung. Da habe ich mir wirklich sehr großen Stress gemacht und da fiel es mir dann wieder viel, viel schwerer, dieses Loslassen und einfach, das ist halt in dem Moment das Beste für mein Baby, dieses, dass er dazu gefüttert werden muss. Das war für mich dann da wieder sehr, sehr schwierig, das so anzunehmen oder beziehungsweise da loszulassen. Und mittlerweile ja jetzt nach 10 Monaten geht's. Also ich, aber ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich daran gewöhnen konnte und bis ich da auch so ein bisschen loslassen konnte. Ich hatte dann aber, wie gesagt, das große Glück, dass ich eine ganz tolle Stillberaterin hatte, die mir halt das mit diesem stillfreundlichen Zufüttern gezeigt hat. Und ich dann auch angefangen habe, so ein Brusternährungsset zu benutzen, was man dann quasi mit anlegt, wenn er an der Brust ist und er dann während dem Stillen noch durch so einen kleinen Schlauch dann auch Pränahrung mit dazu bekommt. Und da bin ich wirklich total, total dankbar, auch dass ich diese tolle Stillberaterin hatte, so dass ich dann wirklich nach einer Weile dann am Anfang konnte ich das Stillen dann dadurch nicht wirklich genießen, weil ich mir immer einen Kopf gemacht habe. Aber dann nach ein paar Monaten konnte ich das dann auch wirklich total genießen, auch wenn ich ein Brusternährungsset quasi von Anfang an der Zeit dann mit dazu nehmen musste. Und ich glaube, auch da ist wieder so eins, ich habe halt gemerkt, dass halt auch da wieder jedes Baby anders ist, weil Kimani hat tatsächlich, ich glaube, 5 oder 6 Wochen gebraucht, bis er wieder auf seinem Geburtsgewicht war. Die meisten Babys brauchen da ja nur ein paar Tage bis vielleicht eine Woche, aber er hat wirklich 5-6 Wochen gebraucht, bis er wieder auf seinem Geburtsgewicht war. Da aber auch ganz interessant meinte die Stillberaterin, dadurch, dass man ja während dem Kaiserschnitt auch an einem Flüssigkeitstropf ist, meinte sie, ist es auch oft so, dass das mit aufs Baby, also dass das Baby diese Flüssigkeit auch bekommt und dass er dadurch dann schon ein höheres Geburtsgewicht hatte, als er wahrscheinlich so natürlich gehabt hätte. Dass das auch dadurch sein kann, dass es einfach so lange gedauert hat, bis er sein Geburtsgewicht wieder hat.
Was war denn jetzt sein Geburtsgewicht?
Stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass ich das gar nicht gesagt habe. Im Endeffekt hatte er dann 3.800 Gramm.
Also dann. Da haben sie sich aber ordentlich verrechnet und verschätzt.
Ja, definitiv.
Da hieß es doch, das ist fast ein 5-Kilo-Baby und dann hat er nicht mal 4. Mhm.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was genau sie geschätzt haben, aber sie meinten, dass es so irgendwo ein bisschen unter 5 Kilo ist, aber ja, dann im Endeffekt waren es 3.800 Gramm.
Ach ja, da sieht man echt mal wieder, dass es einfach nur eine Schätzung ist und dass man da wirklich richtig daneben liegen kann, weil dir wurde ja die Einleitung auch empfohlen aufgrund dessen und 3,8 ist ja ein total normales Gewicht.
Ja, total. Aber das fand ich dann halt in diesem Krankenhaus so toll, weil sie mir das halt gesagt haben, das ist eine Schätzung, da kann man auch daneben liegen, aber dass sie halt rechtlich gesehen dazu verpflichtet sind, dass sie mir das halt so anraten müssen. Und das fand ich total toll, dass sie da so ehrlich waren, weil in dem anderen Krankenhaus war halt dieses, ja, er ist ein total schweres Baby, das ist 100%ig so und wir müssen da jetzt sofort und ja, das hat, glaube ich, für mich halt auch einfach einen großen Unterschied gemacht, wie ich in diese Geburt reingehe, weil die halt da einfach ganz anders mit mir kommuniziert haben.
Ja, und da sieht man auch mal wieder, dass es auch schon Sinn macht, sich eine zweite Meinung einzuholen, ne? Also einfach auch zu hinterfragen. Klar, es sind Ärzte, aber man kann sich auch als Arzt mal irren, ja, oder als Ärztin.
Total.
Und du hast ja dann auch eine andere Meinung bekommen, beziehungsweise die Meinung war nicht wirklich eine andere, aber sie wurde anders kommuniziert, einfach viel sanfter. Ja. Und du hattest da mit Entscheidungsfreiheit, selbst darüber zu entscheiden, was jetzt passiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn genau das gleiche Szenario in der anderen Klinik passiert wäre, dass es dir damit nicht so gut gegangen wäre, weil es dann nicht deine Entscheidung gewesen wäre.
Hundertprozentig. Bin ich mir auch zu 100% sicher, dass es genau, also dass es genau so ist, wie du gerade sagst, ja.
Das macht einfach einen Unterschied, ob man selbstbestimmt darüber entscheidet oder ob einem das von jemand anderem aufgedrückt wird, ne?
Ja, total, total.
Ja, wegen dem Stillen habt ihr ja jetzt eine echt tolle Lösung gefunden, mit dem Ganzen umzugehen, ne? Also da sieht man auch wieder, also wenn man selbst zu wenig Milch hat, dann muss es nicht automatisch bedeuten, ich muss jetzt auch wieder abstillen und mein Kind wird nur noch mit der Flasche großgezogen, sondern er ist jetzt 10 Monate alt, ihr stillt immer noch ein bisschen und du hast ja eben zusätzlich zum Stillen dieses Brusternährungsset, was da, ich habe da mal ein Foto von dir auf Instagram gesehen, das ist dann so ein kleines Fläschchen, was wie eine Kette um deinen Hals hängt.
Genau, ja. Ja, es ist eine Kette, die ich viel getragen habe in den letzten Monaten.
Ja, super. Das heißt, das Beste aus beiden Welten, er konnte an deiner Brust nuckeln und hat trotzdem ganz viel Milch bekommen.
Ja, genau. Super.
Also dafür auch nochmal der Tipp an alle Mamis, holt euch eine Stillberaterin, wenn es da Probleme gibt, ne?
Also
das ist wirklich Gold wert.
Ich kann meiner Stillberaterin nicht genug danken. Das ist so eine wunderbare, tolle Frau. Nicht nur, weil sie mir dieses stillfreundliche Stillen gezeigt hat, sondern einfach diese Art und Weise. Also sie konnte diese ersten, ich würde sagen, die ersten 2 Monate ging es mir halt dadurch echt schlecht und ich war total am Boden zerstört mit diesem, dass es mit dem Stillen nicht geklappt hat. Und sie hat mich so aufgefangen und hat mich so, also ich habe mich so verstanden gefühlt von ihr und also ich weiß wirklich nicht, ich kann dieser Stillberaterin wirklich nicht genug danken, ich könnte gerade schon wieder heulen, wenn ich nur daran denke, einfach wie toll und wie dankbar ich bin, dass sie mir so geholfen hat und so für mich da war.
Ja, super. Sehr schön. Freue ich mich sehr für dich.
Danke.
Weil das Glück hat auch nicht jeder. Nee. Ne? Man findet dann vielleicht niemanden oder ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt und von daher macht das alle.
Ja, definitiv.
Wenn es nicht klappt und auch wirklich, wenn es Schmerzen verursacht oder sonst irgendwas, es muss nicht so sein. Ich glaube, dass sich viele Frauen viel zu spät erst Hilfe holen, weil sie glauben, das ist normal oder so. Aber das ist, ja, Hilfe holen ist nichts Schlimmes.
Nee.
Ganz im Gegenteil. Es gehört oft Mut dazu, finde ich.
Ja.
Heutzutage, sich einzugestehen, dass man halt jetzt Unterstützung braucht.
Ja, und also auch da kommt dann für mich nochmal so dieses Hochsensibilitätsthema auch mit rein, weil man oft hochsensible Menschen sind ja auch so People-Pleaser und wollen es anderen immer recht machen und wollen nur niemandem zur Last fallen. Und ich finde, gerade wenn man hochsensibel ist, fällt es einem oft noch viel schwerer, nach Hilfe zu fragen. Und da habe ich halt, wie gesagt, einmal mehr nochmal gesehen, dass es, also ich glaube auch gerade wieder für hochsensible Menschen, die dann vielleicht von sowas noch viel mehr betroffen sind, es eigentlich nochmal viel wichtiger ist, sich Hilfe zu holen.
Ja, und genau, wundervolles Stichwort für alle diejenigen, die sich für das Thema Hochsensibilität interessieren oder selbst hochsensibel sind, die können ja dann auch gerne in deinen Podcast reinhören. Ne? Dann nimmst du die Leute ja mit in dein Leben. Und ich weiß gar nicht, ob du jetzt auch so aus deinem Mama-Leben ein bisschen was berichtest.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon länger wieder keinen Podcast gerade aufgenommen, aber schon auch vor ein bisschen so von dem Mama-Leben mitzuerzählen, halt gerade so mit diesem Thema Hochsensibilität, glaube ich, ist nämlich auch das Mama sein oft nochmal was ganz, eine ganz andere Erfahrung, als vielleicht für neurotypische Menschen, die nicht dieses Hochsensibilitätsthema haben, ja.
Also auf jeden Fall hörenswert. Ich verlinke ihn sehr gerne in den Shownotes.
Danke.
Und ich danke dir von Herzen, liebe Chris, dass du dir heute die Zeit genommen hast und den kleinen Kimani mal für eine Stunde seinem Papa überlassen hast.
Ja, ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat. Und also ich bin auch natürlich total froh, wenn wirklich dadurch jemand es vielleicht weniger schlimm empfindet, dass es ein Kaiserschnitt geworden ist. Würde ich mich natürlich am meisten drüber freuen, wenn das wirklich dann dabei jemanden unterstützt und hilft.
Ja, vielen, vielen Dank und ja, alles Gute für euch.
Danke, Nieves.
Ich danke Chris von Herzen, dass sie ihre Erfahrungen mit dem Kaiserschnitt so offen mit uns geteilt hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt und er dir hilft, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. So haben noch mehr Frauen die Gelegenheit, diesen Podcast zu finden und können sich ein besseres Bild davon machen, was sie hier erwartet. Bei Apple Podcasts hast du außerdem die Möglichkeit, mir ein paar Zeilen als Kommentar zu hinterlassen. Nutze diese Gelegenheit super gerne, um mir darüber mitzuteilen, welche Themen du dir in Zukunft hier wünschen würdest. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Nieves von Mama by Nature.